Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ich habe da jetzt keinen Einfluss drauf, aber ja, bestens, gut. Dann bin ich dankbar, dass ihr mich hören könnt. Ja, wir haben ja schon einiges gehört, um was es geht heute Morgen. Und ja, die westliche Christenheit feiert heute die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und es ist eigentlich, ja, es ist ein extrem wichtiges Ereignis in der Heilsgeschichte. Das Neue Testament, glaube ich, nimmt über 100 Mal darauf Bezug. Also es ist schon sehr, sehr wichtig. Erich Sauer, den ich sehr schätze, auch an vielen Stellen, hat einmal gesagt, dass die Auferstehung Jesu ist der Triumph des Gekreuzigten. Und das bringt die Bibel eigentlich auch zum Ausdruck, diesen Triumph, da komme ich nachher noch drauf. Es ist ein bisschen schwierig natürlich in 20 Minuten mit euch jetzt durch diese ganze Thematik zu gehen. Ich werde es versuchen oder ich habe die Dinge rausgenommen, die mir wichtig sind. Ich bin jetzt schon sehr viele Jahre Christ und mit Jesus unterwegs und habe immer geglaubt, dass Jesus auch verstanden ist und tue das auch immer noch. Aber in den Jahren ist mir das eigentlich, oder in den letzten Jahren vor allen Dingen, ist mir das, ist es mir eigentlich so passiert, dass ich merke, wie wichtig, wie wertvoll das ist, diese Thematik der Gnade, die Auferstehung, das Kreuz und all diese Dinge. Und in meinem Leben bekommt das einfach eine ganz neue Qualität. Und ich merke einfach, wie viele Dinge ich in der Vergangenheit zwar geglaubt habe im Kopf, aber eigentlich doch nicht richtig verstanden habe. Und in diese ganze Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen ist einfach, es ist einfach unfassbar. Also man kann das nicht in Worte fassen. Ich denke, es wird irgendwann für uns alle der Zeitpunkt kommen, wo wir das bis ins Detail verstehen werden und wir werden einfach aus den Staunen nicht mehr herauskommen. Also eine Ewigkeit bestimmt, glaube ich. Die zweite werden wir es dann begreifen. Also es ist eine extrem wichtige Sache. Und auch der Feind Gottes hat das gewusst. Also ich persönlich, das ist jetzt meine Überzeugung, glaube nicht, dass der Feind Gottes das verstanden hat, was da passiert ist. Da waren einfach kurzfristige Ziele, irgendwie diesen Jesus tot zu kriegen. Aber was dann daraus passiert ist, das hat er nicht realisiert. Und dann ist es aber dann passiert, Gott sei Dank. Und dann lesen wir im Matthäus-Evangelium, dass es schon gleich am Anfang heißt es da, Matthäus 28, und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld. Sie gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Ist das nicht merkwürdig? Viel Geld haben sie dafür bezahlt, dass diese Lüge in den Umlauf kommt. Ist sehr interessant, finde ich das. Gut, diese Auferstehung war einfach eine Notwendigkeit in mehreren Bereichen. Einmal war es eine Notwendigkeit, damit die Schrift erfüllt wird. Und das ist nicht einfach nur irgendwas, dass die Schrift erfüllt wird, sondern in all diesen Fakes, in denen wir leben, und ich glaube, in Zukunft noch mehr leben werden. Mein Sohn hat mir gestern gesagt, in Zukunft wird die Welt nur noch ein Fake sein mit den ganzen Technologien, die wir haben. Es gibt keine Wahrheit mehr. Und in diesen ganzen Dingen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir das nie vergessen, dass Gott zu seinem Wort steht. Dass Gott zu seinem Wort steht. Und dass es nicht sich verändert. Und dass dieses Wort, das Gott gesprochen hat, vor vielen, vielen Jahren, dass das eintrifft und es muss eintreffen. Einfach nur, weil Gott es gesagt hat. Da kann man vielleicht theoretisch drüber nachdenken, aber in der Praxis bedeutet das für mein Leben, für euer Leben, bedeutet das, dass Gott zu seinem Wort steht, zu dem, was er uns sagt, was er uns verspricht. Er steht dazu. Und da fährt der Zug drüber. Das ist so. Und das sieht man auch in dieser Auferstehung. Die Schrift musste erfüllt werden. Und auch Jesus selber weist darauf hin, auch die Propheten im Alten Testament, da heißt es dann, er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz. Es muss alles erfüllt werden. Geschrieben steht im Gesetz des Moses, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen wird von den Toten am dritten Tag. So steht's geschrieben und so ist es passiert. Der Petrus bezieht sich auch auf Stellen des Alten Testamentes. Paulus erwähnt das in einer in einer unglaublichen Art und Weise. Also Paulus ist einfach ein nicht artikulierbares Geschenk für uns, was er begriffen hat. Ne? Vielleicht dadurch, dass er aus diesem Pharisäertum herausgekommen ist, dadurch, dass er wahrscheinlich die alten Schriften kannte, ich weiß es nicht. Aber das ist einfach, es ist nicht in Worte zu fassen, finde ich. Es ist einfach unglaublich, was er da schreibt. Und er sagt das auch im 1. Korinther 15, Vers 4, dass Christus begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Diese Auferstehung Jesu ist der Hauptbestandteil des Evangeliums. Es ist der wichtigste Bestandteil der apostolischen Lehre. Was würde die Lehre vom Tod Jesu bedeuten, wenn er nicht auferstanden wäre? Und so hat es diese elementare Bedeutung. Im Römerbrief, ich denke, ihr habt es vielleicht schon alle oft gelesen, aber das sind so unfassbare, wertvolle Worte. Wer will verdammen? Wer? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will verdammen? Und wenn ihr das ist der Römer 8, und wenn ihr diesen Römerbrief lest, das 8. Kapitel, und wenn man schaut, was steht da eigentlich, dann sagt der Paulus, es ist nichts mehr vorhanden, was dich verdammen kann. Nichts mehr. Gott hat es weggetan. Also hör auf, dich selbst zu verdammen. Das bringt nichts. Es ist nichts mehr da. Unglaubliches Kapitel, also unglaublich. Und dieser Triumph der Auferstehung, durchzieht sich durch die Apostelgeschichte. Ich habe 2016 mal eine Reise geschenkt bekommen nach Jerusalem, nach Israel. Ich wollte ja eigentlich nie dahin, weil ich Angst hatte, dass all diese schönen Sachen, die ich lese, dann da vor Ort zerstört werden. Dann habe ich es halt geschenkt bekommen und ich konnte mir nicht sagen, gib mir das Geld und ich fahre nicht. Also bin ich halt mitgefahren. Und das war dann in so einer christlichen Gruppe. Und also für mich persönlich war es einfach schrecklich. Und dann sitzen wir im Garten Gethsemane und dann so eine Gruppe von Christen und dann waren sie alle am Jammern und ach, hier ist Jesus gelitten und hier hat er gebetet und es war so ein Trauermodus und es war einfach. Und dann denke ich mir, Leute, wo lest ihr in der Apostelgeschichte, dass die Urgemeinde in den Garten gerannt ist und gejammert hat? Sondern sie wussten, er ist auferstanden, er lebt. Da braucht man nicht jammern, sondern da ist Freude, da ist Perspektive, da ist Hoffnung. Also ich habe das in der Apostelgeschichte noch nicht gelesen, aber vielleicht habe ich es überlesen. Aber das ist so religiös oft. Aber das Evangelium ist überhaupt nicht religiös. Sondern das ist eine lebendige Hoffnung für die Menschen. Und das durchzieht sich in der Apostelgeschichte und wie die da drauf sind, also Entschuldigung, wie die nicht drauf sind, sondern wie die einfach sich verhalten, ist einfach phänomenal. Sie kriegen Druck und sie beten noch mehr Gott an. Merkwürdige Haltung. Warum? Weil sie wussten, Jesus ist auferstanden und er lebt. Also diese Auferstehung, kann man auch sagen, diese Auferstehungsbotschaft ist die andere Hälfte des Evangeliums. Die braucht es einfach. Sie ist die Grundlage unseres Glaubens. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Der Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10, Vers 17. Weil nun diese Auferstehung Jesu Christi der wichtigste oder der wichtigste Punkt der apostelischen Predigt ist, muss es auch der wichtigste Punkt in unserem Glauben sein, dass Jesus auferstanden ist. Römer 10, Vers 9 lesen wir, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du errettet. Und mit dieser Auferstehung, das sagt uns auch das Neue Testament, steht oder fällt unser Glaube. Ist Christus nicht auferstanden, schreibt der Paulus, so ist unsere Predigt vergeblich und euer Glaube ist vergeblich. Er sagt dann weiter, wir würden als falsche Zeugen befunden, wenn wir das leugnen würden. 1. Korinther 15, Vers 17 heißt es, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Keine Veränderung. Und dann weiter eben auch die, die in Christus entschlafen sind, sind verloren. Also es ist keine Perspektive, keine Hoffnung. Und wer diese Auferstehung Jesu Christi leugnet, der verliert das Fundament seines Glaubens. Wer die Auferstehung in ihrer Bedeutung schmälert, verschiebt die Glaubensinhalte. Wir stehen auf einem festen Fundament und bekennen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir aufgeklärte Menschen sind, dass wir in einer aufgeklärten Gesellschaft leben. Und es ist natürlich nicht einfach zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und natürlich gibt es da viele, viele Dinge, die passiert sind, wo einfach auch die Theologie versucht hat, aufgeklärten Menschen das Evangelium nahezubringen, dadurch, dass man das versucht hat, irgendwie zu erklären. Also zum Beispiel existenzielle Theologie, wo einfach gesagt wird, natürlich ist Christus nicht auferstanden. Niemand steht auf. Aber wenn ich meinen Nächsten Gutes tue, dann steht Christus sinnbildlich auf. Versteht ihr? Da kann man jetzt sich drüber ärgern oder sonst irgendwas. Ich kann das nachvollziehen, weil es einfach schwierig ist. Aber trotzdem hat man das Fundament des Glaubens beschädigt, möchte ich sagen, an dieser Stelle. Auch wenn ich es nachvollziehen kann. Ich wollte es nur einfach mal der Vollständigkeit halber sagen. Dann noch ein Punkt, der wichtig ist, ist diese Art und Weise der Auferstehung Christi. Also es war eine tatsächliche Auferstehung. Da gibt es ja auch verschiedenste Theorien von Anfang an schon, als das passiert ist, wie das war. Der Koran, glaube ich, lehrt auch, ich werde jetzt nicht über den Koran reden, aber das finde ich interessant, da heißt es, wer sagt, dass Christus, also dass Jesus an einem Kreuz gestorben ist, ist ein Gottloser. Und dieser, ob der Koran sagt, dass Christus weggelaufen ist, also er ist nicht gekreuzigt worden, der hat das überlebt. Es gab von Anfang an schon verschiedenste Theorien, dass der Kreuzträger, Simon hieß der, glaube ich, oder? Kann das sein? Dass der gekreuzigt worden ist und Jesus ist dann auch entkommen und hat dann eine Familie gegründet und was weiß ich, was alles. Wie auch immer. Aber Fakt ist, was die Bibel uns sagt, ist, dass Jesus tot war. Wirklich richtig tot. Und komischerweise sind es gerade seine Feinde, die das bezeugen, weil wir lesen im Markus-Evangelium, Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, gab er den Josef den Leichnam. Und dann heißt es im Johannes-Evangelium, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß ihn mit den Speeren in die Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. das ist nett, dass sie ihm nicht die Beine gebrochen haben, aber wisst ihr, wie wichtig das ist, dass das nicht passiert ist? Das ist auch von der Schrift her. Und normalerweise hat man das gemacht, weil eben Sabbat war. Dann kam der Sabbat kam und damit die Leute eher sterben, das ist ja ein Erstickungstod, hat man ihnen die Beine, die Kniescheiben zertrümmert, damit sie sich nicht mehr abstützen konnten und schneller erstickt sind. Und das durfte bei Jesus nicht passieren. Das sagt auch die Schrift. Und er war tot. Und die Feinde bezeugen das. Aber Jesus selber sagt in der Offenbarung, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und es war eine leibliche Auferstehung. Das ist auch ganz wichtig. Das war nicht ein Geist, der den Jüngern da erschienen ist. Irgendwie so ein komisches Ding da. Sondern das war tatsächlich Jesus Christus, dieser Leib. Und es heißt dann in der Bibel auch, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. Nicht durchbohrte Hände, wie er. Nicht durchbohrte Füße, lesen wir. Offene Seite. Jesus aß. Und Jesus gab selbst eigenes Zeugnis über seinen Zustand. Und sein Leib war nicht mehr da. Er war weg. Sie sahen den Stein weggewälzt, heißt es in der Bibel, und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn nicht. Und dieser Leib, der ins Grab gelegt worden ist, dieser Leib, der ins Grab gelegen worden ist, dieser Leib ist auferstanden. Und das ist ganz wichtig. Und ich möchte, dass ihr euch das merkt, dass ihr das vielleicht das behaltet. Also es gibt zwei Dinge, wo ich möchte, dass ihr das behaltet. Das wäre eine. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil diese leibliche Auferstehung, die dokumentiert den völlig vollkommenen Sieg über den Tod. Wenn das nicht gewesen wäre, so wie es gewesen ist, hätte es diesen Sieg über den Tod nicht gegeben. Genau das dokumentiert diesen völligen Sieg über den Tod. Trennung, Auferstehung, Wiedervereinigung, der Triumph des Gekreuzigten. Und das wird, der Paulus versucht das ja auch dann den Menschen nahe zu bringen, indem er eine wahre Zeugenliste aufführt, wen er erschienen ist. Wir sehen Kephas, den 12, 500 Brüdern auf einmal, Jakobus, Apostel, und dann sagt er zuletzt auch ihm selber. Und es ist so wirklich wichtig, dass wir daran festhalten, also nicht nach dem Motto, so halte ich daran fest, sondern dass wir das in unsere Herzen fallen lassen. Dass wir, auch wenn es jetzt unseren kritischen Realismus, unser Rationales übersteigt, daran festhalten, weil es Gott sagt, dass es so ist und weil diese ganzen Auswirkungen, die dann passieren, einfach heilsgeschichtlich von elementarer Wichtigkeit ist. Wenn wir das nicht tun, dann spielt Ostern keine Rolle. Dann ist es nett, dass wir Eier miteinander essen, aber ich habe jetzt gehört, man darf nur ein Ei pro Woche essen, weil sonst macht ihr das Klima kaputt. Also bitte, heute ein Ei, mehr nicht. Gell? Aber ist ja wurscht. Lass uns wieder ernst sein. Genau, das ist der Punkt. Und das Zweite ist, was auch ein weiteres, was wichtig ist, es war eine erstmalige Auferstehung. Ja? Es war erstmalig. Das, was da passiert, ist erstmalig. Es gab, wir wissen, dass Jesus selber den Lazarus erweckt hat. Ja? Aber was ist der Unterschied zwischen Lazarus und Jesus? Der Unterschied ist der, dass Lazarus wieder in seine vergängliche Natur auferweckt worden ist und wieder sterben musste. Bei Jesus ist das anders. Das ist bei ihm nicht so. Diese Auferstehung ist nicht so, dass er wieder lebt und ich meine, ich weiß, dass Jesus ohne Sünde war. Ich wollte euch das nur erklären, was den alten Menschen betrifft. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie falsch verstanden werde. Sondern das ist wichtig. Er ist ja der Vorläufer. Er ist der Vorläufer für uns. Und er ist nicht in diese vergängliche Natur, sondern er lebt dadurch in Ewigkeit, durch diese Geschichte, Auferstehung, lebt er in Ewigkeit. Und der Tod wird nicht mehr gesehen. Und er sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Paulus sagt, und wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Da geht es um die Herrschaft. Ja? Wenn ihr wisst, der Sünde sollt, ist der Tod. Ja? Oder wenn ihr von dieser Frucht isst, werdet ihr des Todes sterben. Das ist das unumgängliche Prinzip. Da kommt keiner raus. Und deswegen ist das mit Jesus passiert, dass wir als Menschen da rauskommen. Da geht es ja nicht darum, dass wir den Leuten sagen, dass du schlecht bist. Da werdet ihr Menschen finden, die sagen, wieso bin ich schlecht? Ich tue Gutes auch. Und es geht aber nicht darum, dass ich mir klar machen muss, ich bin schlecht. Darum geht es nicht. Sondern es ist wichtig, dass ich mir klar machen muss, dass ich hineingeboren bin in die Sünde. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob ich Böses oder Schlechtes tue, sondern es ist einfach ein Erbprozess, wo ich als Mensch einfach nicht rauskomme. Und das ist dann in Jesus Christus. Alter Adam, neuer Adam. Ja? Und da geht es nicht darum, dass ich dann gut werde. Da geht es nicht darum, dass ich religiös werde. Vorher habe ich gesoffen und gehurt und jetzt bin ich ganz fromm. Darum geht es doch gar nicht. Sondern es geht darum, dass ich hineingeboren bin und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich bei mir irgendwas finden muss, was ich Jesus bekennen kann, sondern ich bin in eine Natur geboren, die verloren ist. Ohne Perspektive. Ohne Ausweg. Ohne Zukunft. Ohne Hoffnung. Das Einzige, ich lebe und warte, bis ich sterbe. Bums. Das ist Leben. Da bin ich hinein. Und dann kommt das Evangelium. In Christus. Durch seine Auferstehung. Und er schafft den neuen Adam. Und diesen neuen Adam, den kriege ich nicht durch Religiosität. Diesen neuen Adam, den bekomme ich nicht, wenn ich sonntags in die Kirche laufe. Das bekomme ich nicht, sondern wie bekomme ich das? Wie? Durch den Glauben. Geschenkt. Einfach geschenkt. Wahnsinn. Geschenkt. Und das ist ja nicht nur, dass ich dann sage, oh danke, jetzt habe ich das auch noch. Nee. Wenn ihr das lest vom Reich Gottes, von dem Menschen, der den Schatz im Acker findet, wenn ihr das lest, dann seht ihr, dass er alles hergegeben hat, um diesen Acker zu kaufen. Das bedeutet, er hat nicht gesagt, oh, ich habe ein gutes Leben, jetzt habe ich noch diesen Schatz und dann komme ich auch noch in den Himmel. Schön. Nein, der hat all sein altes Leben aufgegeben. Er hat all seine Werte getauscht. Er hat alle Werte getauscht. Diese Werte, die er hatte, waren ihm nicht mehr wichtig. Er hat sie getauscht. Er hat sie hergegeben, um diesen Acker zu kaufen und diesen einen Schatz zu haben. Versteht ihr? Und das ist auch das Evangelium. Das Reich Gottes. Und darum geht es. Dass unsere Werte sich verändern. Aber wie willst du deine Werte verändern? Wie willst du das tun? Willst du dich anstrengen? Ne? Wie soll aus Mist gute Butter werden? Geht nicht. Aber durch den Glauben, durch den Glauben an Jesus und an seine Auferstehung verändern sich die Werte. Das ist dann, Gott, wir bekommen unsere Rechtfertigung in Gott. Und durch diese Auferweckung oder diese Auferstehung Jesu dokumentiert auch Gott, der Vater, dass er das Opfer Jesu angenommen hat. Er ist unser Stellvertreter. Wir sind gerechtfertigt. Wir sind gerechtfertigt durch ihn. Nicht aus uns heraus, sondern durch ihn. Also der Christus für uns, der wird zum Christus in uns. Paulus sagt es, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der gerecht macht, wird meine Gerechtigkeit. Der Erlöser wird meine Erlösung. Der Versöhner meine Versöhnung. Und in all diesen kommt dann diese lebendige Hoffnung. Und dann letztendlich dieses neue Leben. Und dabei ist es mir auch wichtig, und das ist das Zweite, was ich möchte, dass ihr euch das behaltet, dieses neue Leben, dabei geht es nicht um ein reformiertes Leben, sondern dieses neue Leben ist etwas ganz Neues. Ihr kennt ja diese Bibelstelle, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder als Luther, glaube ich, sagt, alles ist neu geworden. Da wir ja leider auch manchmal einen Hang haben zur Erfahrungstheologie, ne? Und weil wir uns ja kennen, merken wir oft, dass manchmal dieses neue Leben nicht so richtig funktioniert bei uns, ne? Und dann wurde dann da gesagt, das könnte ja auch heißen, Neues ist am Werden, ne? So ein Prozess. Ne? Ein Prozess. Muss ich ehrlich sagen, ich habe das als ich das so das erste Mal gehört habe, das ist schon einige Jahre her, fand ich das auch sehr angenehm. Aber das glaube ich nicht mehr. Sondern es ist wirklich Neues geworden. Das Alte ist vergangen, es ist Neues geworden. Gott repariert keine Herzen. Gott repariert dein Herz nicht. Gott will dir ein Neues schenken. Er will das Alte wegnehmen und ein Neues geben. Ja? Und dieser Wandel, das hat mit der Auferstehung Jesu zu tun. Und so heißt es im Römer 6, Vers 4, so wir ja nun in ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, damit wir, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also, mir geht es jetzt nicht um Perfektionismus. Ich weiß, dass wir Menschen sind. Aber mir geht es darum, dass wir das theologisch verstehen, dass da etwas Neues passiert ist. Und darauf berufen wir uns. Unabhängig von all diesen Schwächen, die wir haben und Fehler, die wir tun. Hat Gott da etwas gemacht? Das ist ganz wichtig. Also ich empfinde das als wichtig. Genau. Und deswegen bringt uns aus diesem Stress heraus. Aus diesem Stress, dass ich irgendwo immer irgendwie heilig leben muss und mich anstrengen muss und irgendwie so nett sein muss. Ne? Ich muss immer so nett sein als Christ. Andere, die sagen die Wahrheit und ich muss immer grinsen wie so ein Honigkuchenpferd. Und innerlich tut es mir auch weh oder bin verletzt oder was auch immer. Sondern, dass wir da rauskommen und dass wir einfach lernen, dass wir in den Sieg leben. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus den Sieg für uns errungen hat. Dass wir in diesem Sieg leben und dass wir uns das nicht rauben lassen vom Feind. Der Feind will euch immer berauben. Der will uns immer berauben. Immer. Gehst du einen Schritt vor, ist er da und will sofort, dass du einen Schritt zurückgehst. Er will dich immer berauben. Er will dir alles nehmen. Er möchte nicht, dass es dir gut geht. Er möchte nicht, dass du Hoffnung hast. Er möchte nicht, dass du eine Perspektive hast. Er möchte das nicht. Er möchte einfach nur zerstören und kaputt machen. Das ist sein Wesen. Und morden und was weiß ich was. Und überall da, wo Gott dir irgendwie begegnet, da ist er da und versucht dir das zu rauben. Lasst euch nicht berauben. Aber nicht jetzt, ich lasse mich nicht berauben, sondern weil Gott das einfach in seinem Wort sagt. Da braucht man nicht proklamieren oder was weiß ich was. Ich proklamiere jetzt, ich lasse mich nicht berauben. Mein Gott, lest doch die Bibel. Da steht es doch drin. Weil Gott es gesagt hat, deswegen lasse ich mich nicht berauben. Und muss dann eigentlich irgendwelche Seelenmassage an mir selber machen, sondern Gott sagt es. Es gibt diese Sache, ich weiß nicht, ob es stimmt, ob es Legende ist, aber ich finde es bemerkenswert. Angeblich ist der Luther einmal von dem Teufel geweckt worden. Ob es jetzt Legende ist oder ob das wirklich passiert ist, keine Ahnung. Aber ist auch wurscht, ich finde es trotzdem diese Aussage interessant, wo er wach wird und dann guckt und sagt, ach, du bist es. Und schläft dann weiter. Das finde ich cool. Das finde ich richtig, richtig gut. Das zeigt mir einfach, dass er es verstanden hat. Genau, und in all denen haben wir einen Fürsprecher jetzt. Wir haben Auferstehungshoffnung, weil uns das Gott verheißt. Also die Auferstehung Jesu ist die Garantie auch für unsere Auferstehung. Und das ist diese ganze Sache, ich will das jetzt abkürzen, damit ich nicht so lang bin, ist ja nicht einfach ein Zufall. Ne? Jesus ist ja nicht da über diese Welt gegangen und hat dann gesagt, schauen wir mal, was passiert. Ne? Vielleicht mögen sie mich, vielleicht bringen sie mich um. Nein, sondern er sagt im Johannesevangelium, über sein Leben sagt er, niemand nimmt mir mein Leben. Niemand. Ich habe Gewalt, es zu nehmen, ich habe Gewalt, es wiederzugeben. Johannes 8, glaube ich, steht das. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Also da sieht man, was da dahinter steckt. Das ist nicht so, schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Nee, das ist einfach von Gott her richtig durchdacht, sage ich jetzt mal. Ich habe kein anderes Wort. Und zwei Jahre bevor Jesus gekreuzigt worden ist, hat man den Juden das Recht genommen, die Römer haben den Juden das Recht genommen, die Todesstrafe zu vollziehen. Weil dann wäre er aufgrund der Anklage nämlich gesteinigt worden. Aber das durfte nicht sein. Zwei Jahre vorher. Naja, wie auch immer. Also für uns ist das eine Riesenperspektive, eine Riesenhoffnung. Es ist die Garantie für uns, weil Jesus sagt, ich lebe, ihr sollt auch leben. Also es wird uns immer wieder auch zugesprochen. Natürlich ist es für die Menschen, die das nicht glauben wollen, können, was auch immer, schwierig. Auch sie werden auferstehen, aber es wird dann eben auch also im Johannes heißt es, wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Oder diese Stelle finde ich schön in der Apostelgeschichte 17, die möchte ich euch noch vorlesen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten. Hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und ich denke, mir geht es genauso wie euch, wenn wir Menschen, mich umgeben viele Menschen tagtäglich, die einfach diese Hoffnung nicht haben, nicht glauben können, nicht glauben wollen, nicht glauben, ich weiß nicht, was ihre Motivation ist. Und wir wissen, ich weiß, was passieren wird, weil die Bibel es sagt. Wir wissen, was passieren wird, weil die Bibel es sagt. Aber die Frage ist, und die möchte ich euch einfach auch mitgeben, was könnt ihr als Einzelne, was könnt ihr als Kirche tun, um diese Hoffnung sichtbarer zu machen? Also nur zum Nachdenken. Und dann bin ich auch schon am Schluss, dann möchte ich das einfach mal so zusammenfassen in einem Beispiel. Und zwar, wir alle kennen Raupen und wir alle kennen Schmetterlinge. Ne? Diese Raupe, sagen wir mal altes Leben, diese Raupe, altes Leben, müht sich ab, zerstört aber mit ihrem Egoismus alles und ist völlig unfruchtbar, die Raupe. Abgesehen davon, also es gibt ja Menschen, die sie lieben, aber ich finde sie nicht schön, die Raupen. Beim Schmetterling ist das gleiche Tier. Doch es hat eine grundlegende Wandlung durchmacht. Der Schmetterling tanzt durch die Luft, erweckt keine Ekelgefühle, ist nützlich. Und nur der Schmetterling kann sich vermehren. Und können wir uns Schmetterlinge vorstellen, die sich wie Raupen verhalten in der Natur? Können wir uns das vorstellen? Nein, in der Natur nicht. Jetzt hätte ich noch was gesagt, sage ich nicht. Aber stell dir selber die Frage. Du bist ein Schmetterling. Wenn du glaubst, verhältst du dich noch wie eine Raupe? Lass das. Lebe wie ein Schmetterling. Und diese Kraft der Auferstehung, die kann in unserem Leben sichtbar werden. Jetzt ist natürlich diese Thematik der Kraft, das wäre ein anderes Thema. Aber wir haben ja alle diese unglaubliche Sehnsucht nach Kraft oder manche, ich weiß nicht. Es gibt ja ganze Bewegungen, die wollen ja Tote auferwecken und was weiß ich, was die alles machen wollen. Und Dämonen austreiben und was weiß ich. Ich sage immer, ja, ist ja kein Problem, ist ja ganz einfach. Jesus hat dir ja seinen Namen gegeben, dass du das tun kannst. Aber wo ist die wirkliche Herausforderung der Veränderung? In unserem Herzen. In unserem Herzen. In unserer Einstellung, in unseren Dingen, in unserem Charakter, in unserer Veränderungsresistenz, die wir manchmal haben, wo wir nicht wollen. Ne? Und in unserer Hartherzigkeit. Sogar, wenn ihr euch den Jona anschaut, wie hartherzig der war. Der war sogar so hartherzig, dass er Gott vorgeworfen hat, dass er nicht zu dem steht, was er tut. Und dann denke ich mir, wenn ich das lese, dann denke ich mir, Jona, sei froh, dass ich nicht Gott bin. Ich hätte dich so gekillt. Ich hätte dich so gekillt. Aber Gott ist so barmherzig und geht so auf ihn ein. Unglaublich. Da ist die Kraft der Auferstehung. Da sollten wir sie hineinlassen. Dass das passiert. Dass wir in diesem im Glauben, in Siegesleben, in diesem neuen Leben wandeln. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen, gesegneten Ostersonntag und ganz herzlichen Dank.